Herzlich willkommen zurück bei Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen mit Wilma Klaassen von Husen,
die heute einen super interessanten Sommertag mit tollen Menschen in einem Zweitagesseminar hatte und richtig glücklich daraus gegangen ist. Und Fabian Schwarz,
der heute wegen schlechter Planung den ganzen Tag zu Hause gesessen hat bei 34 Grad in Berlin. Und ich muss noch meine Energie loswerden, Wilma, und das kriegst du jetzt gleich ab.
Folge 10. Entscheidungskultur in Unternehmen. Warum es die besten Entscheidungen gar nicht gibt. Fabian.
So, Wilma.
Warum gibt es die nicht?
Oh, lass uns doch erstmal ein bisschen privat schnacken, wie sonst auch. Ist so ein schöner Abend. Ja. Und ich habe, wie die Zuhörenden nicht wissen, jetzt gerade 7-mal versucht, den Folgentitel aufzunehmen. Habe mich jedes Mal wie bei so einem Film-Outtake kaputt gelacht. Und Wilma hat es jetzt übernommen und im ersten Take richtig gemacht. Zeigt nochmal, wie wichtig das ist, dass wir das hier zusammen schultern. Oder?
Jawohl. Fabian, dein Tag war schon etwas hitzeorientiert.
Ja, und irgendwie hatte ich dann also wir nehmen jetzt an einem Freitagabend um 20 Uhr auf und es ist, glaube ich, der heißeste Tag bis jetzt dieses Jahr. Und du weißt, ich wohne irgendwie in Berlin, mitten in der Stadt, vierter Stock, keine Klimaanlage. Hier weht auch kein Windchen gerade und irgendwie habe ich den ganzen Tag gedacht, ich würde gerne mal so alle 7 Grad leiden lassen und vielleicht eine Runde zum See fahren oder draußen Eis essen oder so. Aber dann hatte ich doch noch zu viele Meetings und dann hatte ich noch ein Training eigentlich. Ich mache im Moment noch meine Profilung bei der International Coaching Federation und das ist dann abgesagt worden kurzfristig und dann saß ich hier und dachte so, boah, was Mist, ey. Jetzt hätte ich auch schon längst beim See sein können. Und dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht sagst du jetzt auch noch ab, weil du noch gesagt hast, wir wollen noch grillen. Und dann war ich so, nee, wir ziehen das jetzt durch. Und dann habe ich mich eigentlich ganz schlecht gefühlt, weil ich dir, glaube ich, deinen Abend mit der Familie jetzt ein bisschen versaut habe, weil es ist so schön draußen und ihr wolltet eigentlich draußen sitzen und noch zusammen ein bisschen essen, oder?
Ja, und ich habe nur gedacht, hätte ich das vorher gewusst und hätte man es weit nach vorne legen können, dann hätten wir das Eis noch vorher geschafft in den Termin, wo du deine Absage gehabt hast. Aber jetzt... Ja. Habe ich schön gegrillt, habe mich ein bisschen erholt von meinem Tag und freue mich eigentlich, dass wir hier oben sitzen. Nach wie vor heiß, also auch bei mir hier ganz schöne Hitze und Wärme im Raum. Aber mal sehen, ob uns das Thema abkühlt oder doch noch ein bisschen Schwitzen bringt.
Entscheidungen in Unternehmen ist nie ein kaltes Thema. Ich habe gerade noch mal einen Timer gesetzt, dass wir die Zeit ein bisschen im Auge haben. Genau, und... ja, Entscheidungen in Unternehmen ist nie ein kaltes Thema, glaube ich. Und lass uns doch mal anders anfangen als sonst. Hast du schon mal bei einem Unternehmen gesessen, in einem Meeting gesessen und gedacht so, mein Gott, die kommen ja gar nicht zu Potte, hier gibt es ja gar keine Entscheidung, irgendwie sowas. Hast du eine Anekdote für mich?
Ich frage mich gerade, ob überhaupt jemals einer in Meetings sitzt regelmäßig, wo er glücklich ist und sagt, super, wir haben es voll geschultert, wir haben eine prima Entscheidung, voll super strukturiert, jetzt können wir weiter.
Und andersrum, kennst du diesen Moment der gefühlten Sicherheit, der auch manchmal in Meetings kommt, wenn es dann doch mal schnell und effizient zu einer Entscheidung kommt, dass alle so ganz, oh geil, jetzt ist aber super schnell eine Entscheidung passiert, super, und dann finden das alle ganz, ganz toll. Und dann kommt die eine Person, die sagt, eigentlich ist, also Meeting endet schon 20 Minuten vorher, alle sind schon so am Zusammen. Und dann sagt einer irgendwie noch so, ich wollte da noch mal kurz was fragen. Also sind wir sicher, dass wir jetzt die beste Entscheidung getroffen haben unter all den Gesichtspunkten? Und plötzlich rollen alle die Augen und sind so, nein, das hatten wir doch jetzt gerade entschieden. Kennst du das?
Ich kenne ja das Erste, was du gesagt hast. Okay, dass man drin sitzt und... sagt, okay, kommen wir hier aus dem Knick, wird das was, kommen wir zu einer guten Entscheidung. Und was ich kenne, dass es einfach ganz oft gar keine wirklich rationalen oder organisationsgeleiteten Entscheidungen sind, sondern dass so viele Agenten im Raum sind.
Ich glaube, das teasert schon super schön an, welchen Fall ich uns heute mitgebracht habe und worüber wir reden werden. Weil ich glaube, also wir werden reden über, warum Organisationen es so schwer fällt, gute Entscheidungen zu treffen und warum es vielleicht die gute Entscheidung gar nicht gibt. Ne? dann habe ich ein super schönes, total einfaches Entscheidungsbild gehört, letzte Woche tatsächlich in der Organisation, wo jemand gesagt hat, Entscheidungen sind entweder Tattoo oder Nail Paint oder Haircut. Also Tattoo, Nägel anmalen, also Nägel lackieren oder Haarschnitt. Darauf möchte ich eingehen nachher. Und dann gehen wir auch so ein bisschen in die Entscheidungstheorie. Wir reden ein bisschen über Daniel Kahnemann, über warum langsames Denken so wichtig ist bei Entscheidungen. Und wir gucken uns zwei, drei kleine Tools an, die ich aus dem Coaching kenne, die ich in Entscheidungsprozessen gerne reinbringe. Die sind von Frank Habermann und Karin Schmidt. Und das ist so ein bisschen das, was ich aus meiner Sicht mitbringe. Und ich würde dich einladen, wenn du Lust hast. Ich stelle den Fall vor, du fragst wie immer sehr neugierig nach und lockst mich so ein bisschen aus der Komfortzone und dann schauen wir mal, was du noch dazu zu sagen hast aus einer Personal-HR-Organisationsentwicklungssicht. Das wäre mein Vorschlag.
Okay. Es war irgendwie klar, dass du mit so einem Berliner Modell kommst, Nägel raus, das bin ich gespannt, welcher Fall jetzt hier auf den Tisch kommt, wo wir uns die Finger dran auskratzen und die Nägel zeigen.
Ja, super gerne.
Macht, das hat bestimmt wieder was mit Macht zu tun und doch ein bisschen, wer hat die Agenda, wer hat die Macht, wer darf was entscheiden? Oder ist dein Fall anders?
Ja, so ein bisschen, teilhaben. So ein bisschen in die Richtung, ich lasse euch teilhaben. Also, das ist gar nicht so lange her, ne? Ist so in den letzten anderthalb Jahren passiert, da war ich schon Senior und was passiert, wenn man Senior Coach wird, man geht ein bisschen weg von diesem typischen, ich arbeite nur mit einem oder mit zwei Teams, sondern man ist für ganze Organisationsbereiche verantwortlich. Der Organisationsbereich, für den ich da verantwortlich war, der hatte so 120 Personen ungefähr, roundabout. Und es ist dann so, dass die sich natürlich in Meetings organisieren. Da sind dann irgendwelche Teams, die Software produzieren, in dem System drin. Es gibt dann Teams, die leiten sozusagen das strategische und operative Business des Bereiches. Es gibt Marketingpersonen, es gibt vielleicht nochmal Sonderfunktionen wie Analytics oder Leute aus dem Legal-Bereich. So ist so eine Mikroorganisation eben so ein Organisationsteil in einer großen Organisation schon so gut abgegrenzt, dass er auch ein eigenes Leadership-Team braucht, ein eigenes Führungsteam, ja, in dem verschiedene Schlüsselpositionen sitzen, aus Tech, aus Produktarbeit, ne, das sind so die beiden Kernrollen in der Software, vielleicht aus dem Analytics-Bereich, also jemand, der hilft, Zahlen aufzubereiten, um eben auch gute Entscheidungen zu treffen, Management-Verantwortliche und die Management-Personen, die da sitzen, das sind dann manchmal schon selbst Leute mit dem C vorne, also Vorstände oder die Personen, die direkt ans C-Level-Management reporten. Ja? Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung und ich war jetzt Senior Coach, das heißt, ich durfte regelmäßig an diesem wöchentlichen Leadership Meeting, also dem größten Steuerkreis, der größten Steuereinheit in dieser Organisationseinheit teilnehmen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung.
Okay, das heißt aber, diese 120 Leute waren in Untereinheiten und dieses Steuerungsboard waren Vertreter von diesen 120 Leuten und dort hast du drin gesessen. Das war aber noch nicht die Unternehmensleitung, wo alle Bereiche oder die Konzernleitung dann drin vertreten ist.
Genau, also diese solche Unterbereiche wie diesen Business Area, Business Unit, je nachdem, wie man es nennt, ne, Strategic Focus Area nennen das manche, ne, dieser Unternehmensbereich, den gibt es dann mal 3, 4, 5 im Unternehmen und dann ist das sozusagen das gesamte Unternehmen und die haben meistens dann noch vielleicht noch so einen Steuerkreis über sich, ein Leadership-Team über sich und dann ist man eigentlich schon beim Vorstand. Das heißt also, Personen, die da drin saßen, die waren schon relativ hoch in ihrer Rolle, sodass auch Entscheidungsbefugnisse auf diese Steuereinheiten eben abfielen. Die sollten entscheiden, wie das Business nach eben der Strategie, die gemeinsam mit dem Vorstand erarbeitet worden ist, in den nächsten Jahren weitergeht. So. Und in so einem Meeting kommt dann eben auch vor, dass man Entscheidungen treffen muss. Und da hatte ich dann eine ganz interessante Beobachtung und eine Kernerkenntnis, die mich auch nochmal zurück in mein Studium geführt hat zum Thema, wie funktionieren eigentlich Entscheidungen in Unternehmen? Es war dann einen Nachmittag, es war immer nachmittags, mittwochs, 16 Uhr irgendwie, dass sich diese Gruppe traf. Es war so ein Meetingraum, da sind vorher schon 12 andere Meetings stattgefunden an dem Tag. Dementsprechend konnte man die Luft schneiden. Es war bestimmt genauso heiß wie heute in Berlin, 34 Grad. Eigentlich wollten alle nur noch nach Hause oder dass das Meeting endet. Also sehr schlecht, auch so ein Meeting an diese Position zu setzen. Es war das wöchentliche Regelmeeting von diesem, ja, von dieser Steuereinheit. Und meine Aufgabe in diesem Organisationsteil war, Routinen und Artefakte und Arbeitsweisen zu verbessern, effektiver, effizienter zu gestalten. Das ist häufig so eine Aufgabe vom Teamcoaching, sodass man sich anguckt, ah, okay, in welchen Meetings treffen die sich, welche Artefakte, sagen wir dazu im Agilen, also welche Excel-Tabellen, welche Präsentationen, welche Projektmanagement-Tools benutzen die, in welcher Form werden die gefüllt und könnte man da eventuell Effektivität oder Effizienzen rausholen. An der Stelle nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht jetzt noch nicht alle unsere Folgen gehört haben. Ich habe nämlich gehört, wir haben jetzt hörende Personen, die nicht von Anfang an dabei sind, sondern die später eingestiegen sind. Super interessant. Ich dachte, was haben wir die großen Jungs und Mädels? Aber wir haben das jetzt auch, Wilma.
Ja, sehr schön.
Ja, genau. Und der Coaching-Ansatz ist ja immer der, ich komme nicht rein und sag den Leuten, hier ist die Weisheit mit Löffeln, mach das genauso. Funktioniert nicht, ist doch auch super anmaßend, ne? Irgendwie reich trifft und dann kommt plötzlich jemand von außen und guckt sich das vielleicht eine halbe Woche an und sagt, jetzt weiß ich es besser. Sondern der Coaching, du lachst so schön, der Coaching-Ansatz ja. Ist ja immer, nee, sag mal.
Weil ich denke, okay, du sagst es nicht, aber ist es das, was du ab und zu denkst? Oh, man sieht es doch schon so plakativ und wie kriege ich es jetzt aufgebrochen? So, ja, hast du oft, also, dass du denkst, ey, typisch irgendwie,
Boah, also ich glaube, Teil meiner Coaching-Ausbildung, und das ist im One-on-One-Coaching noch viel wichtiger als im Coaching von Organisationseinheiten und Teams, aber da ist etwas Verlernen viel wichtiger, als sich etwas anzulernen häufig gewesen. Also in meiner Coaching-Ausbildung kam immer dieser Teil so, dir sitzt ein Coachy gegenüber, die Person erzählt dir was. Das Schlimmste, was dein Gehirn dann tun kann, ist zu sagen, ist doch ganz einfach, 1, 2, 3 soll passieren. Das ist es eben nicht, sondern wir gehen davon aus, dass die Kapazitäten, sich zu verändern und auch die beste Lösung zu finden, beim Klienten, bei der Klientin liegen. Davon gehe ich auch bei einem Team aus. Das heißt, ich kann natürlich viele Modelle und Möglichkeiten haben, aber diese Kernentwicklung, der Same, der Veränderung, der muss auf Seiten des Teams, auf Seiten des Klienten liegen. Und let's face it, die Teams sind doch häufig Fachexperten, Personen, die sehr, sehr gut beschreiben können, wo sind unsere Probleme und was könnten wir jetzt als nächstes tun. Das Problem ist häufig, dass sie das nicht abrufen können selbstständig oder dass sie vielleicht eine andere Sichtweise brauchen, einen Workshop, ein Format, in dem sie das auch äußern können. Und dann hat man häufig die Lösung innerhalb des Teams. Ne, alter Quote vom ehemaligen Siemens-Chef. Wenn Siemens nur wüsste, was Siemens eigentlich weiß, ne, total schönes Zitat von Heinrich von Pira, dem ehemaligen Siemens-CEO, der so gesagt hat, wir sind so eine Riesenbude, wenn wir unser Knowledge, unser Wissen organisiert bekommen würden, dann könnten wir so viel mehr lösen und das ist wahnsinnig schwer. Kann man jetzt auch wieder eine KI-Debatte darüber führen, weil plötzlich wird ja Wissen ganz anders abrufbar. Lass uns da nicht reingehen. Aber was ich damit sagen will ist, Teams wissen ja ganz häufig schon, wie sie vorgehen müssten. Das Problem ist, dass abrufbar, sichtbar, mit Klarheit unterstützend irgendwie verkaufbar und auch politisch im Unternehmen anbringen zu können. Ja.
Das heißt letztendlich, du begibst dich auf Forschungsreise, so ein kleiner True-Crime-Fall. Wie kriege ich das Meeting aufgebrochen? Wie kriege ich die Strukturen gesetzt? Und wie bekomme ich die Personen hin? Also das ist deine persönliche Forschungs-Challenge.
Genau, also ich glaube, man muss da reingehen wie so ein neugieriger Höhlenforschender, so, dass man so ein bisschen durchguckt und so neugierig überlegt, so, was funktioniert hier eigentlich? Meine Führungskraft, lieben Gruß an Anne, ich weiß nicht, ob sie manchmal reinhört, aber die sagt immer, wir müssen überlegen, welche Verhaltensweisen im Unternehmen dienlich sind. Ne? Also so Meetingstrukturen und so, die fleischen sich ja ein, weil anscheinend vielen Leuten im System das dienlich ist. Leuten mit Macht, Leuten mit einem Interesse, Leuten mit einer politischen geheimen Agenda vielleicht in Unternehmen. Ja? Also so preist sich das halt ein und so wird aus einer ursprünglich gut gedachten Struktur vielleicht im Laufe der Zeit eine Struktur, die irgendwie hängt. Auf jeden Fall war ich in dieser Struktur drin und meine Aufgabe als Coach war, ich sollte diese Routinen da effektiver, effizienter gestalten mit Coaching. Das heißt, ich hole die Leute da ab, wo sie stehen. Ich komme nicht von außen rein und sage, hier ist der Plan, hier ist Change Management, sondern Coaching heißt immer, we meet the people half step ahead, sagt man im Englischen. Wir treffen die Menschen nicht 10 Schritte, sondern einen halben Schritt vorher. Das war die ursprüngliche Aufgabe. Und neben dieser Aufgabe fiel plötzlich auf, krass, ich lerne hier ganz viel über Entscheidungen. Und da würde ich gerne mit dir hin.
Okay, dann, was war der rote Fleck, der dir aufgefallen ist, wobei dir die Lampe angegangen ist? Hallo,
ja, und zwar,
wo stehe ich hier?
Ja, war es so, dass es schon, also bevor ich angefangen habe, da zu coachen in dem Bereich, wie gesagt, ich sitze dann 16 Uhr in diesem Meeting da, ungefähr 10 Personen, im virtuellen Raum, 5 irgendwie im Büro, manchmal auch unterschiedliche Personen, das Meeting hat irgendwie 14 Personen umfasst, sind nicht immer alle da und die hatten sich die Frage gestellt, ob sie eine neue Software einführen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber eine klassische Software-Einführung, die den ganzen Bereich betreffen sollte. Und dann waren sie schon bei der Vendorsuche. Also es wurde schon gesucht, wer kann dieses Problem lösen mit ihrer Standardsoftware. Das heißt, es wurden nach außen hin so eine Longlist gemacht. Du kennst sowas bestimmt sehr, sehr gut. Und es wurden dann verschiedene Anbieter angeschrieben, die sollten dann präsentieren. Und an der Stelle waren die eigentlich. Und das lief als so ein Meetingpunkt immer mal mit und das war dann manchmal, hatte das mehr Aufmerksamkeit, manchmal hat das weniger Aufmerksamkeit und dann ist mir aufgefallen, dass irgendwie, ich war dann irgendwie 2 Wochen im Urlaub und danach war plötzlich das mit der Vendorsuche vom Tisch. Die suchten keine Anbieter mehr, sondern jetzt plötzlich wurde über Inhouse-Lösungen diskutiert. Ja, der Findus in der So-und-So-Abteilung, der hat da eine Excel-Tabelle. Eigentlich macht die Tabelle genau das, was das Programm soll. Dann meldet sich ein anderer, sagt er dann so, ja, das ist super, mit dem habe ich auch gearbeitet, toller Kerl. Der soll mal nächste Woche vorbeikommen in dieses Meeting. Wir laden ihn mal ein, dann zeigt er das mal. Dann kam der die nächste Woche, das auch gezeigt. Dann wollte man überlegen, ob diese Indoor-Suche weiter stattfindet. Also ob wir jetzt Indoor also Make-or-Buy-Decision, sagt man immer, ob wir das In-House abbilden konnten. Nächste Woche, nächstes Meeting, wieder 16 Uhr, man konnte wieder Luft schneiden. Plötzlich kam jemand zurück mit der Vendor-Aussuche. Da waren dann irgendwie 12 Kandidaten drauf. Da wurde ganz kurz vorgestellt, was die können. Dann saß ich da und war so, hä, wir haben doch letzte Woche eigentlich über Inhouse geredet. Hier war doch auch schon der Findus da. Dann die nächste Woche wurde dann diese Longlist zu einer Shortlist runtergekürzt. Dann sagte einer, wollten wir das nicht in-house machen? Davon wusste die Person aber nicht, die diese Vendorsuche machte. Weil das waren dann immer so Leute, die eingeladen wurden in diese Runde. Und irgendwann fiel auf, alle Personen hier haben eine unterschiedliche Agenda und alle Personen hier verhalten sich total anders. Woche für Woche, je nachdem, was da auf dieser Meeting-Agenda steht. Und keiner nimmt mal den Schritt zurück und sagt irgendwie so, Leute, für welchen Weg haben wir uns denn jetzt entschieden? Suchen wir extern? Wollen wir intern machen? Wo setzen wir unseren Fokus drauf? Was sind unsere Ressourcen? Und an der Stelle wusste ich noch nicht genau, warum. Ja, das war erstmal meine Beobachtung im System. Das ist so der Fall langsam aufgedröselt.
Okay, das ist spannend für mich. Ich habe ja, wie du schon angesprochen hast, auch schon mehrere IT-Einführungen begleitet. Und wenn ich mir vorstelle, du bist in nur einem Teilbereich mit 120 Leuten und da sind auch ITler und da sind verschiedene Produktbereichslieder drin. Und es wird extern gesucht nach dem Programm, was eure Probleme löst. Und dann kommt, wie hieß er, Felix?
Findus
kam und hatte die Excel-Tabelle und das war die Lösung. Also wenn die Excel-Tabelle die Lösung ist, ist es mehr als verwunderlich, dass vorher überhaupt gesucht wurde. Also passt das inhaltlich zusammen? Und dann verstehe ich deinen Punkt, okay, ist hier nicht was ganz anderes im Spiel, weil das hört sich ein bisschen merkwürdig an.
Total. Und dann habe ich so ein bisschen, also ich habe dann auch mit einer Person, der ich vertraue im Unternehmen, zusammengesessen und die in dieser Runde sitzt und mal gefragt, so, hey, was ist ja eigentlich der Kasus Knacktus? Ist das nicht totaler Wahnsinn, der hier passiert? Und die Person war so, ja, endlich sagt's mal einer. Hinter den Kulissen glauben wir auch, dass das alles totaler Wahnsinn hier ist, aber keiner sagt's. Und dann kam plötzlich raus, woran liegt das denn, dass keiner sagt, na ja, die eine Lösung, die ist politisch gewollt und die andere ist aber die Kosten spart. Und wir haben 2 Leute da drin, 2 hohe Management-Personen, die in einen anderen C-Level-Manager reporten. Einer hat einen Finance-Fokus und möchte für diesen Unternehmensbereich die Kosten möglichst gering halten. Favor für die Excel-Tabelle vom Findus. Das ist kein System, was unser Problem komplett löst. Wenn das Problem 100% sind, wird das Problem vielleicht nur zu 40% damit beschnitten. Man muss viel händisch arbeiten, ne? Vielleicht jetzt mit KI noch ein bisschen weniger händisch. Ich meine, du kennst das selber, also kannst Projektmanagement mit einer Excel-Tabelle machen, gar kein Problem. Ist aber nicht eins von den großen Projektmanagement-Softwaren. Eine große Projektmanagement-Software kann dich aber auch erschlagen, wenn du darin zu viele Möglichkeiten hast. Das heißt, es ist ja gar nicht schlecht, dass man auch überlegt, ob man intern was möchte. Und dann sagte die, und die andere Seite, Fabian, die favorisiert eine Einführung von einer Projektmanagement-Software, weil das schon ganz lang ein Dorn im Auge von eben genau dem höheren C-Level-Manager ist, weil der in seiner alten Firma immer eine Projektmanagement-Software hatte und der damit so viel Sicherheit, so viel gefühlte Kontrolle über sein Unternehmen hatte, weil man da so viel schon reinarbeiten konnte. Da konnte man dann morgens irgendwelche Dashboards und so sehen. Und plötzlich fiel auf, wenn ich diese Meetings jetzt in Gedanken nochmal durchgegangen bin, je nachdem, wer da war, aus welchem Lager, andere Dinge besprochen und auch andere Dinge entschieden. Und es wurde teilweise so getan oder vielleicht auch wirklich unbewusst das nicht erörtert oder gewusst, dass das beides einfach parallel weiter passieren kann, bis einer mal diesen Konflikt anspricht und löst. So hatte sich dann so ein Entscheidungsvakuum aufgebaut. Und das war super interessant zu beobachten als so ein Senior Coach, der da jetzt neu drin war, der eigentlich Routinen und Arbeitsweisen verändern sollte und der gesehen hat, ey Leute, wir haben hier ein Entscheidungsfindungsthema.
Und auf C-Level-Ebene, wo man eigentlich sagt, die sind total auf Organisation ausgerichtet. Und ich habe dazu auch ein Beispiel. Ich hatte einmal eine IT-Entscheidung, wo ganz klar war im Hintergrund, es war cool, dieses Produkt einzukaufen. Dann war man wer? Und dann gehörte ja, cool, man ja, zu genau, denen, ja, die dieses Produkt haben. Und deswegen wollte die Geschäftsführung genau das haben, damit sie bei den großen Namen mitschwimmen kann und auch Kunde von ist. Und das hatte mehr mit Status als mit unternehmenssinnvoller Entscheidung zu tun.
Ja. Und dann kommen wir genau zu dem Punkt, Wilma, wo ich jetzt so ein bisschen hin möchte. Also ich gehe jetzt noch nicht an die Lösung des Ganzen, an Tools können wir am Ende sprechen, aber lass uns mal einen Schritt zurücknehmen, um über die Theorie von Entscheidungen sprechen in Unternehmen. Und wenn ich da reingucke, finde ich ganz Verschiedenes. Und ich würde mal mit einer Sache anfangen, die ich jetzt so in der Vorbereitung und auch aus meinem Studium kenne. Ich hatte am Anfang gesagt, ich mache eine Brücke zum Studium. Da hatte ich einen Kurs über Systemtheorien und da bin ich bei Niklas Luhmann gelandet auf der einen Seite. Ja, du
wahrscheinlich jeder von uns, aber es ist
ja, genau.
Super. Erzähl, lass uns.
Genau, und alle. Ich war irgendwann auch bei dem sogenannten Garbage Can Model, also dem Mülleimer-Modell von Michael Cohen, James G. March und Johan Olsen. Und das wird häufig zusammengeschmissen, eben diese Arbeit von Luhmann und dieses Mülleimer-Modell. Und was das eigentlich besagt, ist etwas, was ihr vielleicht kennt aus dem Privaten. Ich kenne da dieses Beispiel vom Sportverein der Kinder. Oder von der Schule, ja, so einer Elternbeiratssitzung, da kennt man das vielleicht noch mehr aus dem Alltag. Entscheidungen sind an Entscheidungsgelegenheiten gekoppelt. Das Modell nennt das einen Mülleimer, also einen Eimer, wo verschiedene Leute an Zeitpunkten zusammenkommen, alle ihre Interessen in diesen Eimer schmeißen und dann wird einfach mal drauf los entschieden. Aber das negiert ja ein ganz anderes Modell, was in der freien Wirtschaft unterwegs ist, dass wir Entscheidungen rational und datengetrieben und nach dem, was man Homo economicus nennt, also dem Daten- und Wissens- und Logik, dem kausalitätsgetriebenen Menschen treffen. Das heißt also, wir haben zwei gegenläufige Faktoren. Auf der einen Seite behauptet das eine Lager, Entscheidungen sind gut und werden gut getroffen. Die besten Entscheidungen werden getroffen, wenn sie rational sind, wir Informationen sammeln und dann zu einer Entscheidung kommen unter der Möglichkeit des möglichst hohen Wissens aller Daten. Und die andere sagt, egal was du tust, Entscheidungen in Unternehmen oder auch in kleineren Gruppen, dem Sportverein, sind immer davon abhängig, wer kommt, wann ist der Entscheidungszeitpunkt, wie viel Zeit wird sich da genommen. Gehen die Leute früher, bleiben die länger? Das heißt also, egal wie viel Daten du sammelst, wenn du den Entscheidungszeitpunkt festlegst und da irgendwie 12 Leute zusammenkommen sollen, wenn da nur 10 von da sind oder 8 von da sind oder 4 von da sind, dann wird völlig anders entschieden als in anderen Gruppenkonstellationen. Und dann kommen so lustige Sachen dabei auf, dass man auch beobachten kann in dem Mülleimer-Modell, dass plötzlich Sachen entschieden werden, die gar nicht zur Entscheidung standen.
Sondern eigentlich in den Mülleimer gehören.
Ja, also die eigentlich in den Mülleimer gehören, also das will ich nicht sagen, aber dass Sachen, also dass plötzlich die Theorie von dem Garbage-Can-Modell sagt, und das kommt daher, dass irgendwie Leute beobachtet haben, also es gibt auch schöne Videos zu im Internet. Ich habe ein Video zur Vorbereitung gesehen von der ARD, wo die irgendwie gesagt haben, die wollten Moderatoren einkürzen. Das war die Entscheidungsgelegenheit und sie kamen raus mit, wir haben jetzt 3 neue Stellen für Moderatoren geschaffen. So, also so ganz krude Sachen, weil es kommen ganz viele Interessen und politische Haltungen zusammen in diesem Mülleimer und plötzlich bringt einer was ein und sagt so, wir brauchen eine Projektmanagement-Software. Ach ja, gut, ja. Warum wir die brauchen, also warum wir das jetzt entscheiden müssen, wird gar nicht mehr, ach ja, Projektmanagement-Software, das ist modern, das ist was Schönes, das machen die Coolen. Ja, sollten wir das mal machen. So, und plötzlich fängt man immer Dinge zu reden, weil die Entscheidungsgelegenheit da ist, anstelle, dass man darauf wartet, dass die Organisation oder Leute einen wirklichen Need für eine Entscheidung haben, eine wirkliche Entscheidung gebraucht wird, sondern sobald du eine Entscheidungsgelegenheit schaffst, das Meeting war jede Woche um 16 Uhr, dann wird auch was entschieden. Egal, ob es entscheidbar ist oder nicht, egal, ob es zu einem Problem passt oder nicht. Und plötzlich haben wir dann so lustige Fälle, wo eine Entscheidung getroffen wird und dann retrospektiv vom Unternehmen begründet wird, warum das entschieden werden muss.
Werbung.
Wir sagen Danke mit einem kleinen Gewinnspiel. Wilma und ich freuen uns riesig über alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Das hilft uns wahnsinnig und genau dafür möchten wir Danke sagen. Deshalb verlosen wir im Juli und August 2026 insgesamt 3 Wertgutscheine à 100 Euro. So kommt ihr in den Lostopf. Kommentiert unter einer unserer Podcast-Folgen oder teilt eine unserer Folgen-Teaser auf LinkedIn. Besonders freuen wir uns, wenn ihr uns kurz dazu schreibt, was ihr aus unserem Podcast mitgenommen habt und warum ihr ihn weiterempfehlt. Wichtig, bleibt dabei natürlich ehrlich und teilt nur das, womit ihr euch wirklich wohlfühlt. Macht anschließend einen Screenshot von eurem Kommentar oder LinkedIn-Beitrag und schickt ihn an agil@kvh.consulting.com. Ich wiederhole, agil@kvh.consulting.com. Jede Person kann einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner werden am 3. September 2026 per Losverfahren ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auf Wilmas Homepage kvh-consulting.com/podcast. Den Link dazu gibt es auch hier in den Shownotes. Die Wertgutscheine könnt ihr bei vielen bekannten Lieblingsmarken, Shops und Supermärkten einsetzen. Viel Glück und danke, dass ihr unseren Podcast unterstützt. Das Gewinnspiel wird ausschließlich von uns organisiert und steht in keiner Verbindung zu LinkedIn, Podcast-Plattform oder wertgutschein.de.
Werbung Ende.
Also habe ich jetzt wirklich im Kern verstanden, was das Mülleimer-Modell ist? In 2 Sätzen hattest du so eine kleine Definition vorgesetzt. Also du hast viel beschrieben, aber...
Genau, also die Idee ist, vom Mülleimer-Modell im Kern, wenn du eine Entscheidungsgelegenheit schaffst, und die haben das plakativ Garbage-Can-Modell genannt, weil sie das so plakativ zeigen wollten, wie unglaublich krude und wirr das manchmal in Organisationen ist, dass gesagt wird, wenn du eine Entscheidungsgelegenheit schaffst, dann hast du bestimmte Sachen, die immer vorkommen. Ne? Unterschiedliches Wissen, unterschiedliche politische Agenden. Du hast eben nicht vollkommene Transparenz. Du hast wechselnde Teilnehmer und wechselnde Aufmerksamkeit. Und das zahlt alles viel mehr darauf ein, was entschieden wird und wie entschieden wird, als das eigentliche Rationale, die Vorarbeit, die Daten, die gesammelt worden sind, was weiß ich. Und das beobachtet man sehr häufig in Unternehmen. Ja, da wollte ich mal kurz aufmachen, ob du das kennst oder, weil ich hatte jetzt in meinem Live-Beispiel genau das beobachtet, ne?
Also ich kenne das Modell dahinter nicht. Aber ich weiß, das Ziel, was Organisationen ja haben, ist eben in rationale Entscheidungen reinzugehen und dieses, was für mich immer so ein bisschen dahinter steht, ist dieses langsame Denken, schnelle Denken.
Genau, Kahnemann, ja.
Genau. Und da geht es ja darum, wie kann die Organisation sich sammeln und in ein überlegtes, langsames Denken kommen, eine evidenzbasierte oder aus der Erfahrung, wenn die nicht mehr ausreicht, in eine gesicherte Entscheidung zu kommen. Gerade in unsicheren Zeiten, das ist ja die Herausforderung gerade, dass wir in so unsicheren Zeiten unterwegs sind, wo sich viel schnell wandelt, traditionellen Systemen, oder es wird zu komplex und dann lass uns schnell was entscheiden, so intuitiv fühlen wir uns erstmal gut mit. Und letztendlich ist die Frage, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Also unter neuen Gegebenheiten ist das einfach nicht so einfach. Es ist viel Unsicherheit, es ist entteilte Informationsmacht, Entscheidungsmacht. Und dann fällt man auch gern zurück, auch in Hierarchien wieder zurückzufallen. Okay, dann brauche ich die Verantwortung nicht übernehmen. C-Level entscheidet, ich ziehe mich zurück, wenn der das meint. So what?
Genau das, was du jetzt gerade beschreibst, ist das, was ich dann da auch erlebt habe. Ne? Und dann ging ich zurück ins Studium, wo auch Kahnemann vorkam, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also thinking fast and slow. Ne? Also warum ist es so schwierig, gute Entscheidungen zu treffen in Unternehmen? Naja, weil wir eben nie alle Informationen und alle Macht haben auf der einen Seite, alle Informationen und alle Transparenz haben auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, weil unser Gehirn, und das ist Kahnemanns Theorie, am liebsten Energie spart und im Energiesparmodus ist. Und das ist auch so, wenn wir es vor eine Entscheidung stellen. Und an der Stelle, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen ausführen möchtest oder ich, aber ein Gehirn ist erstmal darauf gepolt, eine schnelle, einfache Entscheidung zu treffen und nicht sich zu hinterfragen und zu überlegen.
Ich frage mich gerade, wenn wir agil denken, das ist ja immer so eine Frage, wenn Agilität die Lösung ist, was ist das Problem, und müsste nicht eigentlich dann sowas kommen wie diese, jede Entscheidung braucht eine Rolle, diese vielleicht Decision Heads gibt es ja als Modell. Ich brauche Rollen, in die ich mich genau hineinversetze, um das herauszuarbeiten. Also in diesen Decision Heads von Schmidt und Habermann ist es dann Owner, Vorbereiter, Auskenner, Entscheider, Umsetzer, Nutzer.
Ja. Und Habermann ist, bei dem habe ich meine Masterarbeit geschrieben, das ist ein super Modell.
Volltreffer,
ne? Also,
von mir.
Ja, ist Zufall jetzt gewesen, oder? Ich habe schon gedacht,
ja,
dass wir darüber geredet
haben. Nein,
aber,
haben wir nicht.
Aber ich hab den hier hinten stehen. Also, hey, nicht so schnell.
Sehr gut.
Ich habe sogar für das neueste Buch, was er schreibt, ein Testimonial schreiben dürfen. Also richtig cool.
Okay.
Von dem habe ich die Vorlesung übernommen letztes Jahr. Genau. Und Habermann, Decision Heads.
Perfekt.
War es gerade so, wow. Genau. Ihr seht, ihr hört, liebe Zuhörenden, Wilma und ich sind manchmal auch einfach drauf los, und dann sprechen wir uns nicht ab, und dann kommt genau sowas raus, dass sich dann so hufeisenmäßig plötzlich zwei Sachen treffen. Genau, Decision Heads habe ich auch schon mitgearbeitet, ist ein super schönes Modell, ne? Also, dass man überlegt, wer ist eigentlich in einem Entscheidungsmodell mit vertreten, und welche Aufgaben haben diese verschiedenen Personen? Und ich weiß nicht, ob du es mal so kurz nochmal erklären willst, worum es da geht. Du kannst eigentlich bei jedem Entscheidungsprozess überlegen, hat von diesen Hüten, sind die alle verteilt, diese Rollen, diese Hüte in meinem Entscheidungsprozess? Und wenn ja, nur dann kann ich eine gute Entscheidung treffen. Und das ist ein so ein Modell, was wir anwenden können aus dem Teamcoaching oder eben aus der Personalentwicklung, aus der Organisationsentwicklung.
Okay, darf ich dich mit dem zweiten challengen?
Ja, warte kurz, wollen wir das eine nochmal, wollen wir es nochmal detaillierter machen, oder wollen wir direkt zum zweiten losgehen? Gerne. Wie magst du es?
Ich traue mich nicht, das auszuführen, sonst, wenn ich den Experten da sitzen habe, dann brauche ich mich jetzt nicht bloßstellen. Nein, Witz.
Ja, aber dann lass es doch so machen, wie hast du es verstanden? Also du hast nur rausgesucht, okay, gut, ja, dann.
Genau. Ja. Also ich kenn dieses Hütemodell, das hast du ja auch im. Als Methode kannst du das nutzen.
Genau, als Methode kenne ich das auch.
Und so,
ja.
Da kenne ich das, aber ich habe es nicht so aus der Theorie, aber es hört sich ähnlich an, aber ich habe mich nicht irgendwie jetzt tiefer da eingearbeitet.
Also Decision Heads, nochmal ganz kurz, man überlegt sich, sind alle Hüte verteilt, die ich brauche für meinen Prozess? Du hast gerade schon angesprochen und es gibt eigentlich drei, die so ein bisschen aus Management-Sicht gesehen werden, Leadership und Management, und drei, die so ein bisschen aus Experten- und Fachwissen-Richtung gesetzt werden. Habe ich einen Owner, also jemanden, der das Entscheidungsvorhaben initiiert und den Bedarf hat? Ja, in meinem Fall wäre das dieser Hut zum Beispiel zweimal vergeben worden ist. Wir haben eine Person, die möchte entscheiden über, hey, wir sparen Kosten. Und die andere Person, die möchte entscheiden über, hey, wir führen eine Projektmanagement-Software ein. Ja? Dann gibt's den, die Entscheiderin, eine Person, die am Ende wirklich die Entscheidung zu treffen hat. Das muss nicht unbedingt die Person sein, die eine Entscheidung initiiert. Also in meinem Fall, wer möchte denn überhaupt eine Entscheidung haben? Ist jemand anders vielleicht als jemand, der am Ende die Entscheidung trifft? Und das schon mal auseinander zu dividieren, kann helfen. Dann gibt es sogenannte VorbereiterInnen. Leute, die den Entscheidungsprozess steuern und den Rahmen dafür geben, dass entschieden werden kann. In dem Meeting wäre das zum Beispiel ein Moderator von dem Meeting, der immer wieder diesen Punkt auf die Agenda setzt und so ein bisschen hilft, das Ganze zusammenzuhalten. Später bin ich zum Vorbereiter dieses Entscheidungsprozesses geworden, als ich dann der Kunde spiegeln konnte, hey, ich habe das Gefühl, ihr habt hier einen Konflikt in den EntscheiderInnenrollen. So, und dann gibt es die drei weiteren aus der Expertise. Ne? Eine Auskennerin, ne? Expertenperson. Jemand, der sich sehr gut auskennt und Fachexpertise hat zu dem Problem und deswegen die Entscheidung unterstützen kann. Umsetzer, die Leute, die am Ende, sobald die Entscheidung getroffen worden ist, die Entscheidung umsetzen müssen. Beispielsweise, wenn wir jetzt die Excel-Tabelle nehmen, die da vorgestellt worden ist von Findus, dann wäre die Frage, wer sorgt denn dafür, dass die jetzt auch alle benutzen fürs Projektmanagement? Oder die andere Seite, die sagt, ne, Software-Einführung, wir wollen das kaufen, das Ding. Dann wäre so ein bisschen die Frage, okay, gut, wer bekommt denn alles Lizenzen dafür? Welche Lizenzmodelle kaufen wir ein? Wer kann das benutzen, wer nicht? Das wäre so Umsetzer. Und letzte Person, NutzerInnen. Also Leute, die dann wirklich in der Software arbeiten und auch mit dem Entschiedenen leben müssen. Ja, häufig werden Entscheidungen in kleinen Runden getroffen und dann werden sie von einer ganz großen Runde genutzt. Und wenn man alleine schafft, diese Personen auseinander zu definieren, und es kann sein, dass zwei Personen die gleichen Hüte aufhaben, dann hilft das total, um zu gucken, habe ich alle Leute? Und was dieser Field Guide, also das Buch, was es dann dazu gibt, zu diesen Decision Heads so ein bisschen macht, sorgt dafür, dass man sehen kann, wenn ich eine bestimmte Rolle nicht dabei habe, was das für Konsequenzen für meinen Entscheidungsprozess hat. Und in meinem Fall war es so, dass ja nicht immer die Entscheider anwesend waren. Das heißt, wenn ich keine Entscheider habe, so einfach wie das klingt, dann komme ich auch nicht zu einer Entscheidung. Oder wenn die UmsetzerInnen nicht mitgedacht werden, dann habe ich natürlich eine fragwürdige Umsetzbarkeit, sobald die Entscheidung getroffen worden ist. Wenn ich die NutzerInnen nicht mitdenke, habe ich natürlich eine fragwürdige Wirksamkeit am Ende der Entscheidung, weil ich gar nicht weiß, ob das benutzt wird von den Nutzern. Also hat jemand mal mit den Leuten geredet, die die Software am Ende benutzen sollen, ob ihnen die Excel-Tabelle nicht reicht? Und so kann man dann bei diesen ganzen Hüten durchgehen, habe ich alle Leute, um für ein Unternehmen eine nachhaltig gute Entscheidung zu treffen.
Weißt du, was mir manchmal hilft, Fabian, wenn ich in solchen Runden bin und solche Momente habe, in welche Richtung geht das hier gerade? Warum kann man das überhaupt in den Raum setzen? Warum soll diese Entscheidung so getroffen werden?
Ja.
Immer der Überzeugung zu sein, oder es ist einfach auch so, jeder aus seiner Sichtweise, in seiner Funktion, seiner Überzeugung, seiner Rolle, ist rational logisch. Also er ist, also zumindest logisch, vielleicht nicht immer ganz rational, aber er entscheidet logisch aus sich heraus. Also wenn ich die andere Person genau verstehe, und das hast du ja beschrieben, die eine Entscheidungsperson war politisch orientiert, die andere kostenorientiert. In sich sind die Argumente logisch. Und wenn ich das aber offenlege und zusammenbringe, kann ich besser Entscheidungen verstehen und moderieren.
Ja, oder du wirst gelyncht, weil du das offengelegt hast. Das habe ich auch erlebt.
Das muss man manchmal aushalten. Das tut der Diskussion manchmal ganz gut.
Ah, okay, weil da kommen wir jetzt ja schon an einen interessanten Punkt, weil sobald wir dann solche Modelle auf den Tisch bringen, ich habe ein Mandat gehabt, das Modell auf den Tisch zu bringen, ne? Am Ende des Tages bin ich aber die Person, die gerade etwas aufdeckt und sichtbar macht, was vielleicht gar nicht gesehen werden wollte von den einzelnen Leuten, weil manchmal profitieren Unternehmen auch davon, in dieser Unklarheit, Bühnenmodell, ne, was passiert auf der Bühne, was passiert hinter der Bühne, zu leben. Die haben sich da jede Woche getroffen, beide Lösungen wurden so ein bisschen ausgearbeitet und irgendwie haben diese beiden Vorstände nicht miteinander kommuniziert oder haben sich vielleicht darüber auch nicht verständigen wollen, weil sie beide erstmal ihre Lösung so weit treiben wollten, wie es geht, was natürlich total viele Ressourcen bindet und frisst. Das heißt, jeder hat in seinem Teil die Leute arrangiert, dafür zu arbeiten und so ein bisschen neben der Regelarbeit an dieser Einführung und an dieser Entscheidung zu arbeiten, anstatt dass man sich für eine Richtung entscheidet und am Ende des Tages sagt, hey, da wollen wir jetzt hin. Und das war für mich dann so ein Lichtblick-Moment.
Und ich habe eine Kollegin, die ist in einer ähnlichen Situation gewesen wie du. Und da hat das obere Management ihr gesagt, also sie hat dort mitgesprochen, hat gesagt, okay, das sehe ich, da müssten wir ran, da müssten wir tiefer reingehen, das sollten wir thematisieren. Und das hat gesagt, nein, die Diskussion wollen wir gar nicht.
Ja, Pandora, nimm deine Büchse mal lieber wieder mit.
Genau.
Ja, Pandora, nimm deine Büchse mal lieber wieder mit. Also das ist genau das, was in Meetings passiert. Und da habe ich jetzt auch wieder von Habermann und Schmidt habe ich ein super schönes Zitat gesehen. Klarheit zu schaffen in solchen Meetings kostet manchmal Minuten, vielleicht auch 60. Mit Unklarheit weiterzugehen, kann uns Monate kosten am Ende. Da stehe ich total hinter. Da habe ich mich so abgeholt gefühlt, als ich das gelesen hatte. Ich kenne das so oft in Meetings. Und das war das, was ich am Anfang gesagt hatte, Wilma, ne? Ich kenne das so oft in Meetings, dass wenn dann schon alle fertig sind, ne, es ist dann 16.50 Uhr, das Meeting geht bis 17 Uhr, dann ist eigentlich entschieden, alle wollen nur noch nach Hause. Und dann sind wir wie beim Mülleimer-Modell, dass eben nicht dann die Rationalität entscheidet, sondern dass ganz viele andere Faktoren entscheiden. Einer muss schon gehen, weil irgendwie Kind ist krank, was weiß ich so. Und dann sind alle nur noch froh, kann man auch mit Groupthinking belegen so, sind alle nur noch froh, wenn das zu Ende ist. Und dann wird einfach irgendwas entschieden, anstatt langsam zu denken, wie Kahnemann sagt, oder sich die Zeit für Klarheit zu nehmen, wie Schmidt und Habermann sagen, dass man sich die Zeit nimmt, so ein bisschen auch für Klarheit zu sorgen, ob das, was wir hier gerade entscheiden, wirklich das Richtige ist. Und dann wird häufig die Person, die versucht, die Klarheit reinzubringen, angeprangert, oh, warum machen wir das denn jetzt wieder auf? Ähnlich wie in deinem Beispiel.
Ich kenne auch solche Unternehmensentscheidungen oder solche Entscheidungsprozesse, die ganz bewusst gesteuert werden. Also ein bisschen Bauernschleu. Ich muss mal aus meinem landwirtschaftlichen Background back to the roots. Es gab einen Molkereivorstand, der wusste ganz genau, meine Landwirte, meine Kunden, die mir die Milch verkaufen, arbeiten schwer und hart, sind nachmittags irgendwann um 4, 5, 6 wirklich müde. Und wenn ich denen vorher noch 3 Schnäpse anbiete und dann eine Preisverhandlung führe, dann sind die irgendwann so müde und nicht mehr aufnahmefähig, dass sie alles abnicken, weil sie eigentlich nur noch nach Hause wollen. Hat ja auch funktioniert.
Kenne ich genauso aus Unternehmen, Betrieb und Arbeit war eine Vorlesung, die ich gehabt habe an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, als ich studiert habe. Jemand, der auch total toller Professor war, hat die gegeben, Dr. Justinus Pieper. Und der hat immer beschrieben, wenn in China eine Vertragsverhandlung war, das war in den 70ern, da war das noch anders, 70er, 80er so, ne? Da wurde man dann 2 Wochen nach China geflogen mit dem ganzen Management-Team und dann gab es alles. Es gab Programm, man sollte das Land kennenlernen. Der Gastgeber hat sich wahnsinnig gut um einen gekümmert. Alle waren im Jetlag, das war egal. Um 7 Uhr wird man schon abgeholt. Abends hat man dann bis 23.30 Uhr diesen fiesen chinesischen Reisschnaps da getrunken. Und am nächsten Morgen wieder und hier noch ein Dorf besucht und da noch ein Museum. Und am Ende von diesen 2 Wochen, wenn alle so richtig am Anschlag waren, dann gab's eine Dreiviertelstunde und es wurde über den Vertrag diskutiert. So. Unter höchster Ehrerbietung wurde alle hingebracht und mit Gaben beladen und noch was, ne? Und dann wurde gesagt so, jetzt brauchen wir nur noch die Vertragsunterzeichnung. Was meinst du, wie schnell die alle fertig waren mit den Verträgen unterschreiben? Na, also deswegen, der Homo economicus in Entscheidungsfindung, wir wollen datenbasiert entscheiden. Das ist eine hohe Messlatte, gehe ich mit, Das ist immer schön, wenn man das irgendwie versucht hinzukriegen. Und wir sollten dem Ansatz versuchen, treu zu bleiben, indem wir die richtigen Tools auswählen, Entscheidungsprozesse zu gestalten. Da können wir gleich nochmal ganz kurz einen Halbsatz zu machen. So ist die Realität nicht. Wir sind der Realität ausgesetzt, dass wir Entscheidungen häufig nach Garbage Can treffen, nach dem Mülleimermodell und nicht eben nach der besten Entscheidung. Und deswegen, kommen wir zum Folgentitel, glaube ich, gibt es die beste Entscheidung einfach nicht. Also gute Entscheidungen treffen, super schwierig, weil wir eben nicht alle Informationen haben und weil unser Gehirn, Kahnemann, nicht dafür ausgelegt ist, immer alles mitzudenken, weil das sehr anstrengend für ein Gehirn ist. Deswegen stürzen wir uns immer auf eine schnelle, einfache Lösung. Für komplexe Entscheidungen möglichst einfache, geradlinige Lösungen. Und da sind alle zufrieden, wenn einer sagt, ich treffe die Entscheidung und los geht's. Und so einfach dürfen wir uns halt manchmal nicht machen.
Wir hatten noch dein Anfang, Nägeltattoo, und haben wir das aufgearbeitet, eingegriffen?
Nee, haben wir noch nicht, können wir noch drauf eingehen. Wir sind über Decision Heads hatten wir, aber wir hatten Delegation Poker nicht. Aber das können wir auch vielleicht nochmal im Special machen. Wir haben jetzt schon so viel auch geredet. Ich packe es in die Shownotes. Es gibt noch ein sehr schönes anderes Modell, das heißt Delegation Poker, mit dem habe ich auch schon ganz viel gearbeitet, wo wir uns fragen, Führungskraftteam, wer trifft welche Entscheidung? Und das ist ein schönes Modell, wie man herausfinden kann, trifft die Führungskraft autonom alleine Entscheidungen oder trifft mein Team autonom alleine Entscheidungen? Super schönes Ding. Können wir vielleicht mal im Herbst Special machen, dann Sommerspecial ist vergeben, man will mal, dann bringe ich Delegation Poker mit, spielen wir eine Runde Poker. Aber lass uns über Nägel lackieren, Tattoo und Haarschnitt reden.
Genau, das da warte ich so schon die ganze Zeit drauf.
Wirklich, an der Stelle Grüße an Marie und Grüße an Julia, die hatten mir das mitgegeben letzte Woche, als ich so ein bisschen über Entscheidungsfindung im Unternehmen auch geredet habe mit einem Arbeitskollegen beim Lunch. Und Marie hat gesagt, liebe Kollegin, Fabian, es ist ganz einfach. Es gibt drei, und ich finde das so schön, es gibt drei Level von Entscheidungen. Mein Team, meine Führungskräfte unter mir sollen sich einfach immer fragen, ist die Entscheidung eher wie Nägel lackieren? Ist sie eher wie ein Haarschnitt? Oder ist sie eher wie ein Tattoo? Und ich fand das so schön. Und dann war ich so, Marie, erklär mir das. Und dann meinte sie so, Fabian, es gibt Entscheidungen, die sind eher wie so Nägel lackieren. Wenn das die Person trifft, dann nehmen wir uns die 5 Minuten, nehmen das Wattepad und reiben uns das wieder ab und dann machen wir eine andere Farbe drauf. Das geht in der Regel innerhalb von weniger Stunden, können wir die Konsequenzen der Entscheidungen revidieren. Das heißt, wir müssen uns nicht die Zeit nehmen eines ausgefuchsten Entscheidungsprozesses. Wir haben den Luxus zu sagen, wir treffen die anders. Haarschnitt, ja, sind wir alle schon mal mit einem schlechten Haarschnitt vom Friseur nach Hause gegangen. Ist ärgerlich, tut ein bisschen weh, aber am Ende des Tages, dann wächst auch wieder raus. Bisschen Anstrengung, vielleicht mal eine Mütze tragen, vielleicht doch nochmal zu einem anderen Friseur gehen. Da können wir mit Anstrengung und mit Ressourcen und Arbeit auch eine andere Entscheidung treffen. Das heißt also, wenn eine ihrer Führungskräfte eine Entscheidung falsch trifft, die unter diesen beiden Umständen, das ist ungefähr okay. Das heißt, macht euch Gedanken, ist eure Entscheidung eher wie Nail Paint, eher wie Haircut? Und das Letzte, oder ist es ein Tattoo? Genau, ouch, also Laser Removal tut noch mehr weh als das Tätowieren an sich. Ich weiß nicht, wie viele Tattoos du hast. Ich habe ja mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich. Das fand ich so schön, weil Tattoo ist eine permanente Entscheidung. Das heißt also, und da kommen wir vielleicht auch wieder jetzt zurück zu Delegation Poker. Wenn ihr eine Entscheidung trifft, die eher wie Nagellack ist, informiert mich vielleicht mal mit so einem Schulterblick oder braucht mir gar nicht Bescheid sagen, alles cool. Wenn ihr so eine Entscheidung wie ein Haircut trifft, sagt mir Bescheid, konsultiert mich vielleicht manchmal, okay. Wenn ihr eine Entscheidung wie ein Tattoo treffen wollt, da ist Pflicht, ich möchte mit ins Boot geholt werden. Und ich fand das so bestechend einfach und da kann ich noch so viele von diesen Büchern wälzen und mir noch so viele Modelle angucken, das werde ich noch 1000 Mal rausholen.
Okay, ich liebe aber die Situation dann, es wäre schön, wenn man vorher gefragt wird und informiert wird. Manchmal kommt es eher so rum, Entschuldigung, ich habe da, ich glaube, das war wie Tattoo. Entscheidung ist schon getroffen. Wie kriegen wir die Suppe wieder ausgelöffelt?
Ja, auf jeden Fall gibt's auch, ich hatte, als ich Werkstudent war, in der ersten Firma, in der ich gearbeitet habe, da habe ich für den CEO so ein bisschen Abrechnungen gemacht und für den auch mal so kleinere Mini-Projekte gemacht, die man so als Studie Personal Assistant machen durfte. Und der hat immer gesagt, ich gehe erst immer davon aus, dass wenn die Person mir erklärt, unter welchen Bedingungen sie ihre schlechte Entscheidung fürs Unternehmen vielleicht auch getroffen hat, dann gehe ich davon aus, ich als Führungskraft, ich als Leadership, habe der Person nicht alle Informationen gegeben. Und ich werde nie böse auf euch sein. Ich werde nie irgendwie das sanktionieren, wenn ihr eine schlechte Entscheidung trifft, weil ihr nicht alle Informationen hattet und mir erklären könnt, dass in eurem Informationsrahmen das die beste Entscheidung war. Ich will Leute haben, die mündig gute Entscheidungen treffen. Alle Entscheidungen, die bei mir landen als CEO, da muss ich mir überlegen, hätten die woanders getroffen werden können? Wenn ich glaube, ja, dann muss ich weiter darin investieren, dass meine Kultur lernt, gute Entscheidungen zu treffen, dass die Leute nicht denken, sie müssen mich mit einlupen. Und das fand ich auch ein sehr schönes Rangehen von jemandem, der irgendwie eine 600-Leute-Consultancy gegründet hat, eine 600-Leute-Beratung gegründet hat, so vorzugehen. Fand ich super schön.
Okay. Aus unserem Fall lernen wir heute, wir passen auf, dass alle Rollen mit an Bord sind und mit im Meeting sitzen und gehört werden. Ist das dein Fazit
genau,
zu deinem Fall?
Mein Fazit ist, und das habe ich dann am Ende auch gemacht, das explizit zu machen. Also zu versuchen, und an der Stelle, ich hätte jetzt nicht sagen können, der eine und der andere C-Level reden nicht miteinander. Mhm. Das wäre nicht gewollt gewesen, hatte ich ja gerade schon beschrieben. Sondern sehr klar zu sagen, Leute, ich habe das Gefühl, und da hilft Entscheidungs-Canvas, also so eine Leinwand, wo man 10 strukturierte Fragen darauf hat, warum brauchen wir jetzt eine Entscheidung, was würde uns kosten, die Entscheidung zu verschieben, wer möchte eine Entscheidung, sind alle Rollen vergeben von den Entscheidungshüten, dass man da sich mal eine Stunde Zeit nimmt, ja, und dafür musste ich dann anmelden, Leute, nächste Woche 16 Uhr gehört das Meeting einmal mir, keine Agenda, ich mache das, wir machen einmal Theorie von Entscheidungsfindung. Und plötzlich hattest du dann natürlich so ein paar Glühbirnenmomente von den Leuten. Du sahst diese ganzen Glühbirnen aufgehen über den Köpfen, dass sie sagen, ja stimmt, wir haben diesen Prozess nicht strukturiert. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, warum wir jetzt diese Entscheidung brauchen. Und das hat die Leute hervorgelockt, zumindest systemisch gemeinsam darüber nachzudenken. Ja. Das nimmt nicht raus, dass es trotzdem noch politische Agenten gibt. Das nimmt nicht raus, dass am Ende jemand auch gesagt hat, ja, war jetzt vielleicht Zeitverschwendung dieser Workshop, Fabian. Aber es erklärt allen Leuten erstmal, okay, gut, haben wir alle Rollen und haben wir einen wirklichen Grund, eine Entscheidung zu treffen. Da muss man so lustige Karten ausfüllen. Ich in meiner Rolle als möchte eine Entscheidung über für das und das. Dieser einfache Satz hilft total herauszufinden, ob ich ein Mandat habe, überhaupt eine Entscheidung zu kriegen. Ja, und so habe ich denen dann geholfen, zumindest ein Entscheidungsmodell zu fahren, dass wenn sie größere Entscheidungen treffen, da wusste ich noch nichts von Haircut, Nail, Paint und Tattoo, das habe ich erst letzte Woche gelernt, größere Entscheidungen zu treffen, die Tools an der Hand zu haben, dass sie sowas auch steuern können.
Agilität, Anklagt, echte Fälle, echte Menschen ist eine Eigenproduktion
von uns. Das
heißt, verantwortlich für Redaktion, Produktion und Schnitt sind wir.
Ich habe noch so viel zu dem Thema eigentlich zu sagen.
Und Fabian Schwarz.
Kurz halten, ich weiß.
Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, freuen wir uns über eure Kommentare, eure
Bewertungen
und wenn ihr den Podcast mit der Glocke abonniert.
Wir haben auch noch gar nicht
die nächste Folge, außer dass wir unser Sommer-Special machen. Schaut auf LinkedIn vorbei oder schreibt uns direkt.
Und ich berichten darf über KI
alle ausgewählten Tools und
Stellenausschreibung und Recruiting,
ja,
wo du
eine
mich angeteasert hast, was, das macht doch jemand und das macht alles KI.
In 9 Monaten.
Und ich habe gesagt,
bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich habe gesagt, nein, Fabian, das ist doch ein bisschen komplexer und dann habe ich trotzdem einen KI-Trainer absolviert und natürlich hilft uns das und dazu machen wir ein Special.
Und nächstes Mal haben wir ein brandaktuelles Thema. Ich sehe es auf LinkedIn immer mehr, Wilma. Und du hast da viel zu sagen. Ich habe da einiges zu sagen. Ich bin ganz gespannt. Wir haben was zum Thema Präsenzkultur, oder?
Back to office.
Back
Leistung
to office. Juhu.
Oder Leid.
Leistung. Das können wir nehmen. Back to office, Leistung. Oder ich kenne das unter Return to Office, aber Leistung oder Leid ist doch super Untertitel. Den logge ich jetzt schon mal ein. Egal, was der erste Teil ist, ich verspreche euch, ich werde mich dafür einsetzen. Leistung oder Leid ist der zweite Teil. Cool. Wilma,
wir ziehen den Stecker.
Wir ziehen den Stecker und bedanken uns recht herzlich bei so vielen Zuhörenden. Tut uns einen Gefallen. Ich habe es schon ein paar Leuten gesagt, nehmt mal jetzt euer Handy in die Hand, drückt mal oben links auf die Glocke, weil mein favorisierter agiler Podcast, den ich kenne, und der ist 10 Jahre am Markt, der hat 80 Likes und wir haben 20 und wir sind nicht mal ein Jahr dabei. Also gerne mal auf die Glocke drücken, gerne mal auf ein Sternchen drücken für uns. Wir freuen uns riesig drüber. Vielen, vielen Dank.